Die Radio Wissen. Update.
Wenn man sich der Mittel beraubt, Wohlstand und Profit in diesem Land zu schaffen, um die Schulden zurückzubezahlen, wie können wir sowas dann machen?
Das ist ein Modell, das so noch nirgendwo in Europa angewandt wurde. Das passt eher zu einer Kolonie als zu einem EU-Mitgliedsland.
Die griechische Regierung hat entschieden, 14 Flughäfen, die im Moment Gewinn bringen, können an Fraport verkauft werden, den Betreiber des Frankfurter Flughafens. Daran gibt es viel Kritik, unter anderem vom Bürgermeister aus Korfu, wo einer der Flughäfen ist, und vom griechischen Verkehrsminister, der von Kolonialismus spricht. Das ist unser erstes Thema im Update, heute mit Ann-Kathrin Horn.
Update.
Es ist unter Dach und Fach, der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport darf 14 griechische Regionalflughäfen kaufen. Für einmalig 1,23 Milliarden Euro plus eine jährliche Gebühr. Das klingt viel, ist aber für die nächsten 40 Jahre. Also eigentlich ein Spottpreis, wenn der Tourismus in Griechenland wie bisher weitergeht. Die griechische Regierung hat den Verkauf eine Weile geprüft und heute ihr Okay gegeben. Griechenland muss Staatseigentum verkaufen, sonst gibt es keine Kredite mehr aus dem Ausland. Korfus Bürgermeister Kostas Nikolosos findet es unlogisch, dass sein Flughafen verkauft wird.
Der Flughafen ist profitabel. Also warum, bitteschön, sollte man ihn weggeben? Wir stecken in einer Krise, einer tiefen Krise, nicht wahr? Wenn man sich der Mittel beraubt, Wohlstand und Profit in diesem Land zu schaffen, um die Schulden zurückzubezahlen, um wirtschaftlich voranzukommen, wie können wir sowas dann machen?
Der griechische Verkehrsminister Christos Spirtsis findet noch drastischere Worte. Im ARD-Magazin Monitor, das vor kurzem über das Thema berichtet hat, spricht er davon, dass Griechenland ausgenommen wird wie eine Kolonie.
Bei dieser Privatisierung soll der griechische Staat 14 gewinnbringende Flughäfen verkaufen und die anderen über 30 Flughäfen, die keinen Gewinn machen und subventioniert werden müssen, bleiben beim griechischen Staat. Das ist ein Modell, das so noch nirgendwo in Europa angewandt wurde. Das passt eher zu einer Kolonie als zu einem EU-Mitgliedsland.
Der Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Fickel von der Uni Bremen sagt, ja, es ist tatsächlich absurd. Fraport, also der potenzielle Flughafenkäufer, ist ein deutsches Staatsunternehmen. Es gehört nämlich mehrheitlich der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen. Jetzt profitiert der deutsche Staat also von der Krise in Griechenland.
Da findet ein Eigentumswechsel von einem griechischen Staatsunternehmen in Richtung sozusagen deutsche Staatsunternehmen statt. Und am Ende geht es darum, dass die Profits, die Gewinne, die da gemacht werden in diesen 14 Flughäfen, dass die abgezweigt werden nach Deutschland in die öffentlichen Kassen.
Alexander Kritikos arbeitet beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Er sagt, die griechische Regierung verkauft die 14 Flughäfen wegen der Krise viel zu billig.
Derzeit sind sie nicht zu ihrem wirklichen Wert verkaufbar. Und wir werden in der Tat sehen, dass die nächsten Regierungen sich darüber sehr ärgern werden, dass sie konzeptionslos in die Privatisierung reingegangen ist.
Fraport selbst meint, man habe noch keine Verträge unterschrieben und dass es weitere Gespräche mit der griechischen Regierung geben soll.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz gibt es eher wenig Begeisterung für den Flughafenverkauf an die Fraport AG. Heike schreibt bei Welt.de, schon dubios, dass nun ausgerechnet deutsche Firmen von den unter anderem durch Deutschland durchgedrückten Privatisierungen profitieren. Kolokasi sieht den Verkauf dagegen als einen Lichtblick und meint, na also, geht doch. Ist noch ein weiter Weg bis zu den 50 Milliarden, aber immerhin. Bei N24 kommentiert Roman, genau damit fängt der Ausverkauf des Landes an. Als nächstes noch die Inseln, städtische Wohnanlagen, öffentliche Plätze, Parks, kulturelle Schätze des Landes etc. So lassen sich Länder unter den Nagel reißen. Man nennt sowas Finanzkrieg. Was vor 80 Jahren mit Stiefeln und Kanonen versucht wurde, wird heute eben mit solchen Tricks versucht. Bei tagesschau.de sieht der Nutzer Ex-Linker den Flughafendeal positiv. Das ist ein kluger Schachzug für die Bürger und Steuerzahler in Griechenland, für die Gläubiger und für die Arbeitnehmer, die künftig bei einem starken Konzern angestellt sind. PD995 spricht dagegen von einer Dummheit und schreibt bei tagesschau.de, wer sich erpressen lässt und Flughäfen zu einem Schnäppchenpreis an seine Unterdrücker verschenkt, der braucht sich nicht beschweren. Die Bevölkerung wollte ein Nein, aber die linke griechische Regierung pfeift ebenso auf Demokratie wie die deutsche Regierung. Da haben sich zwei kriminelle Banden gefunden.
Was sonst noch wichtig war?
Einen Tag nach dem Bombenanschlag in Thailand, in der Hauptstadt Bangkok, ist immer noch nicht klar, wer den Anschlag verübt hat. Im Zentrum von Bangkok, vor einem religiösen Schrein und mitten im Geschäfts- und Touristenviertel, war gestern ein Sprengsatz explodiert, Mindestens 20 Menschen wurden getötet, mehr als 140 verletzt. Thailands Verteidigungsminister Prawat Songsuvan meint, der Anschlag kam völlig überraschend.
Wir hätten nie erwartet, dass solch ein Anschlag in einer so belebten Gegend stattfindet, in dem Bestreben, den Tourismus und damit die wirtschaftlichen Grundlagen Thailands zu zerstören.
Noch hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt. Auf Überwachungsbildern ist ein Mann zu sehen, der einen Rucksack auf dem Platz abstellt. Die thailändische Regierung vermutet, dass Rebellen aus dem Nordosten Schuld haben könnten und damit die Bevölkerungsgruppe der Rothemden, der ärmeren Landbevölkerung, die gegen die Militärregierung in Thailand ist. Der Südostasien-Experte Matthew Wheeler sagt, die Schuldigen zu finden wird wohl ziemlich schwer.
Es ist zurzeit ein schwieriges Umfeld für eine ernsthafte Wahrheitsfindung. Alle Institutionen sind politisiert, die Medien stehen unter starkem Druck der Militärregierung. Das ist genau das Umfeld für Verschwörungstheorien.
Heute dann noch ein kleiner Schock. Es gab noch eine Bombe auf einem Bootsanleger in Bangkok, der hauptsächlich von Touristen genutzt wird. Allerdings landete die Bombe im Wasser und richtete keinen Schaden an. Das Auswärtige Amt warnt inzwischen alle Touristen, die in Thailand sind, sie sollen nicht an Demos teilnehmen und nicht dorthin gehen, wo sich viele Menschen versammeln. Flüchtlinge, das ist jeden Tag ein Thema. Jetzt hat sich der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen zu Wort gemeldet, Antonio Guterres. Er fordert in einem Zeitungsinterview, dass Europa die Flüchtlinge besser auf die einzelnen Länder verteilt. Er hat gesagt, dass im Moment nur 2 Länder gute Strukturen haben, um sich mit Asylbewerbern zu beschäftigen, nämlich Schweden und Deutschland. Guterres meint, dass alle EU-Staaten die Pflicht haben, Menschen zu schützen, die vor Konflikten und Verfolgung fliehen. Und dass immer mehr Menschen kommen werden. Das glaubt auch das deutsche Innenministerium. Laut Handelsblatt rechnet man dort inzwischen mit bis zu 750.000 Asylbewerbern in diesem Jahr. Das wären dann fast doppelt so viele wie im bisherigen Rekordjahr 1992. Die Statistik sagt, jeder dritte Arbeitslose in Deutschland ist so arm, dass er Miete oder Heizung nicht bezahlen kann, sich nicht 2-mal pro Woche Fleisch, Fisch oder anderes Eiweiß leisten kann und sich keinen Fernseher oder mal einen Urlaub leisten kann. Die Fraktion der Linken hat Zahlen von Eurostat ausgewertet und festgestellt, dass es heute viel mehr verarmte Arbeitslose in Deutschland gibt als noch vor 10 Jahren. 2005 mussten sich demnach etwas mehr als 18% der Erwerbslosen erheblich einschränken. Heute sind es fast 34% und damit mehr als im EU-Durchschnitt.
Nach dem Fund einer Frauenleiche gestern Abend wurde zur traurigen Gewissheit, dass Annelie Marie tot ist.
Man hört, wie schwer es dem Dresdner Polizeipräsidenten Dieter Kroll fällt, das zu verkünden. Die 17-jährige Annelie aus der Nähe von Meißen in Sachsen war Donnerstagabend beim Gassigehen mit ihrem Hund entführt worden. Die Entführer hatten von den Eltern 1,2 Millionen Euro Lösegeld gefordert. Gestern wurde dann Annelies Leiche gefunden. Die Polizei hat 2 Männer festgenommen. Sie sollen das Opfer zumindest vom Sehen gekannt und die 17-Jährige auf Facebook ausspioniert haben. Ihre Eltern sind Unternehmer. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter aus Habgier gehandelt haben und dass die Entführung außer Kontrolle geraten ist.
Was noch wichtig wird.
Der Bundestag stimmt morgen über neue Hilfen für Griechenland ab. Es bleibt bei etwa 86 Milliarden Euro. Es gilt als sicher, dass eine Mehrheit der Abgeordneten dafür stimmt. Die neuen Kredite kann es nur geben, wenn alle Euro-Mitgliedsländer zustimmen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat gestern Abend im ZDF gesagt, dass er die Hilfen für sinnvoll hält.
Ich glaube, es ist unter Abwägung aller Gesichtspunkte die richtige Entscheidung.
Und sonst in der Welt?
Der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu will morgen offiziell das Mandat zur Bildung einer Regierung zurückgeben. Das hat ein Sprecher der bisherigen Regierungspartei AKP angekündigt. Damit sind die Koalitionsgespräche gut 10 Wochen nach den Parlamentswahlen gescheitert. Und es gibt aller Wahrscheinlichkeit nach im November Neuwahlen. Die offizielle Frist zur Bildung einer neuen Regierung läuft am Sonntag ab. Bis zu den Neuwahlen müssen die 4 im Parlament vertretenen Parteien dann eine gemeinsame Übergangsregierung bilden. Die führende Oppositionspartei CHP hatte angekündigt, sich daran nur zu beteiligen, wenn auch die pro-kurdische HDP mitmacht. Die HDP hat inzwischen signalisiert, dass sie sich an der Übergangsregierung beteiligen will. Bei den Wahlen hatte die islamisch-konservative AKP ihre absolute Mehrheit verloren, unter anderem, weil die pro-kurdische HDP so erfolgreich war. Nachdem sich der Konflikt mit den Kurden in der Türkei zugespitzt hat, hoffen viele in der AKP, bei den Neuwahlen wieder besser abzuschneiden. Mit einem neuen Anlauf will der UNO-Sicherheitsrat versuchen, den Bürgerkrieg in Syrien zu beenden. Verschiedene Expertengruppen sollen sich um eine politische Lösung des Konflikts bemühen. Dabei sollen unterschiedliche Themen behandelt werden: der Schutz von Zivilisten, der Wiederaufbau oder verfassungsrechtliche Fragen. Aus Deutschland wurde der Vorstoß begrüßt. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier meint, dass so die Blockade der letzten Jahre überwunden werden kann. Im syrischen Bürgerkrieg sind nach UNO-Schätzungen bisher mindestens 250.000 Menschen getötet worden. Rund 12 Millionen Syrer sind auf der Flucht. Der Energiekonzern Shell darf in der Arktis nach Öl bohren. Die USA erteilten dem britisch-niederländischen Ölkonzern die Genehmigung für das umstrittene Projekt. Jahrelang wurde darum gestritten. Umweltschützer hatten heftig dagegen protestiert. Nach Angaben der zuständigen US-Behörde habe man Shells Vorhaben intensiv geprüft und die Ölbohrungen vor der Küste Alaskas nur unter strengen Sicherheitsvorkehrungen erlaubt. Shell will in der Chukchen-See, 113 Kilometer entfernt von der Nordwestküste Alaskas, in relativ flachem Wasser bohren. Umweltaktivisten befürchten, dass das Ökosystem der Arktis unwiderruflich geschädigt werden könnte. 2010 hatte eine Explosion auf der vom Shell-Konkurrenten BP betriebenen Bohrinsel Deepwater Horizon die bisher schlimmste Ölkatastrophe verursacht. Hunderte Millionen Liter Öl flossen in den Golf von Mexiko.
Wissensnachrichten.
Das war türkisch und heißt Bruder, lass uns ins Tal gehen. Kein Scherz, es gibt wirklich Gegenden in der Türkei, da reden die Menschen nicht nur, sie können auch eine Pfeifsprache. Veronika von Boris aus den Wissensnachrichten, erklär doch mal bitte, was sind denn Pfeifsprachen?
Ja, das sind ganz einfach gesagt Sprachen, die gepfiffen werden. Sie werden benutzt, um sich über lange Distanzen miteinander zu verständigen. Zum Beispiel in Bergregionen, da kann man sich dann über ein Tal hinweg unterhalten.
Das heißt, es ist sowas wie Morsezeichen oder ein Code?
Na, das ist tatsächlich gesprochene Sprache, nur werden eben die Silben in Pfeiftöne übersetzt.
Das heißt, dann könnte man auch Deutsch in eine Pfeifsprache übersetzen.
Im Prinzip schon. Ich habe dir auch mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist aus einem alten Lehrvideo zu Pfeifsprachen. Man kann da sehr schön hören, was aus Auf Wiedersehen wird, wenn man es pfeift.
Ich bin gespannt.
Auf Wiedersehen!
Okay, das erkennt man aber wirklich nur, wenn man es weiß.
Ja, das ist schon schwierig. Das zeigen auch Forschungen zu den Pfeifsprachen. Es gibt zum Beispiel Wissenschaftler, die untersuchen, was im Hirn von Menschen passiert, die Pfeifsprache können, wenn sie diese Pfiffe hören. Und es zeigt sich eben, dass diese Menschen nicht nur ihr Sprachzentrum in der linken Hirnhälfte aktivieren, sondern auch die rechte Hirnhälfte. Und die braucht man, um zum Beispiel die Höhe von Tönen zu unterscheiden.
Wir bleiben beim Thema Sprache und gehen vom Pfeifen zum Kommentieren. Das wird ja im Netz vor allem auf Nachrichtenseiten viel gemacht. Jetzt gibt es eine Untersuchung, die zeigt, dass Kommentare auf solchen Seiten eher schaden.
Ja, das haben Forscher der Uni Hohenheim rausgefunden. Die haben in einem Experiment Probanden immer wieder den gleichen Nachrichtentext vorgelegt, aber jeweils unterschiedlich verpackt. Also einmal als Text von einer seriösen Nachrichtenseite und einmal von einer total unbekannten Seite und das jeweils einmal mit verschiedenen Arten von Kommentaren und einmal ohne.
Und da, wo kommentiert wird, dann schadet das dem Image oder wie?
Ja, das kann man so sagen. Die Forscher haben die Probanden gefragt, wie sie den Artikel, den sie gelesen hatten, fanden. Und es zeigte sich, dass der Text ganz ohne Kommentare in Sachen Objektivität und Verständlichkeit am allerbesten abschnitt.
Was passiert denn, wenn unter einem Text Kommentare stehen? Leser mögen das ja eigentlich oft.
Ja, also wenn die Kommentare höflich sind, dann verschlechtern sie die Wahrnehmung des Artikels nur leicht. Wenn aber in den Kommentaren vor allem gepöbelt und beleidigt wird, dann wirkt sich das richtig negativ auf die wahrgenommene Qualität des Textes aus.
Heißt, Trolle können der Nachrichtenseite richtig schaden.
Ja, leider, da helfen dann eigentlich nur gute Moderatoren, die eine gewisse Netiquette durchsetzen.
Okay, wir bleiben beim Thema Internet. Da gab es noch eine Nachricht heute.
Ja, da geht es um die Frage, wer regiert das Netz, beziehungsweise wer verwaltet es, also wer vergibt Domains und IP-Adressen. So wie es aussieht, bestimmen darüber mindestens ein Jahr die USA, genauer gesagt die Organisation ICANN, die wird vom US-Handelsministerium geleitet. Eigentlich sollte die Aufsicht der USA diesen September enden und es sollte ein neues Modell geben. Aber das dauert noch, deswegen will das US-Handelsministerium das bisherige System verlängern. Erstmal um ein Jahr, es könnten aber auch drei werden.
Also, Adressen im Netz werden erstmal weiter von den USA verwaltet. Danke, Veronika.
Wetter.
Die Wolken und der Regen halten sich auch am Abend über weiten Teilen Deutschlands. Klar, es ist nur im äußersten Südwesten und im Nordosten. Morgen wird es ähnlich wie heute, dazu maximal 20 Grad dort, wo es regnet. Sonst auch 24, im Nordosten bis zu 27 Grad. Und ab Donnerstag wird es dann wieder etwas sommerlicher. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.